Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis.
Hallo Dennis.
So, wir sehen uns mal wieder über Skype, das heißt, aber du bist trotzdem noch relativ nah dran in Hannover, glaube ich, oder?
Mhm.
Ist noch nicht die neue Arbeit angetreten
noch
quasi,
nicht,
das dauert noch ein bisschen, ja.
Ich habe unterschrieben,
genau,
aber ich habe
noch
nicht
noch
angefangen.
Du findest eine neue Wohnung in deinem neuen Wohnsitz quasi.
Ja, das ist noch die Herausforderung.
Ja, wir haben heute ein bisschen eine besondere Folge, ohne dass es wahrscheinlich die meisten Hörer wissen, obwohl die Folge wird wahrscheinlich irgendwas in der Richtung auch heißen. Aber heute geht's ja mit um ChatGPT. Aber wir wollen jetzt nicht darüber reden, irgendwie, wir sind jetzt ja keine IT-Spezialisten oder so. Ich meine, wir können vielleicht kurz ein bisschen darüber verlabern, aber eigentlich geht's dann darum, wie gut kann das Ding eigentlich Physik? Und wir wurden inspiriert durch eine Hörerfrage, das können wir vielleicht am Ende aber dann nochmal expliziter machen, die uns aber danach gefragt hat und die diese Idee aufgeworfen hat. Am Ende habe ich die auch offen, dann weiß ich auch den Namen des Hörers. Ich glaube, es war ein Hörer in dem Fall. Aber genau, der hat uns dazu inspiriert und wir dachten uns, hey, dann treiben wir das Ganze noch ein bisschen weiter und gucken das selber mal so ein bisschen auf. Was kann das eigentlich so an Physik? Und ja, die Idee ist jetzt eigentlich sogar, dass eure tollen Hörerfragen, die uns erreicht haben, dass wir die auch einfach mal in ChatGPT eingetippt haben und geguckt haben, was das Programm uns denn so rausgibt an Antworten. Und wir wollen die einfach mal kurz mit euch durchgehen, nur so für ein paar Beispiele, machen wir es nicht zu lange, nicht zu viel, und mal gucken, wie richtig oder falsch wir das denn halten und wie wir das denn grob erklärt hätten, was uns vielleicht ein bisschen stört. Vielleicht, dann finden wir raus, dass wir bald arbeitslos werden. Ich meine, wenn man dann noch unsere Stimmen irgendwie mit imitieren kann, dann können wir das dem Ding ja eigentlich auftragen, dass es bald einfach einen Podcast für uns macht, ne?
Genau, dann sagen wir, mach heute eine Folge über das und das und dann läuft es automatisch.
Genau, vielleicht ganz kurz zum Background, wer jetzt noch nichts davon gehört hat, was wahrscheinlich von unserer Hörerschaft die wenigsten sein sollten, ne? ChatGPT-3 aktuell eine der bekanntesten, vielleicht nicht stärksten, muss man fast so sagen, aber bekanntesten Chatbots, die mit künstlicher Intelligenz, Machine Learning und so weiter ausgestattet sind, relativ große Trainingsdaten hatten und dann jetzt eine öffentliche Schnittstelle haben. Das ist eher das, was das Ganze so berühmt macht, denn diese künstliche Intelligenz Geschichten, die gibt's ja schon relativ lange und die werden ja von den Top-Firmen Microsoft, Google und so weiter relativ hoch gepusht. Die kaufen ja auch alles auf, was nicht bei drei auf den Bäumen ist in dem Bereich, weil die natürlich da nicht ins Hintertreffen geraten wollen. Da hat man zwischendurch mal was gehört von einem Bot, der dann im Schach sehr, sehr, sehr gut war, kurzzeitig Stockfish und so geschlagen hat und dann mal wieder vom Markt genommen wurde. Dann gibt's ja irgendwie für Go auch so eine künstliche Intelligenz, die das gemacht hat, auf Machine Learning mit sich selber trainiert und so weiter. Ohne da jetzt zu groß drüber zu reden zu wollen, diese Dinger sind meistens nicht öffentlich zugänglich. Die waren da mal eine kurze Zeit vielleicht öffentlich zugänglich und dann, es gibt natürlich Open-Source-Dinger, die sind aber meistens nicht ganz so gut, weil die nicht diese riesen Datenmengen verfügen, die dann wirklich irgendwie Google und Microsoft zur Verfügung stellen. Ne? Und eins der Sachen, die jetzt wirklich, ja, vor allen Dingen da ChatGPT-3 geholfen haben, ist, dass es öffentlich einfach zugänglich war und dass es eben wirklich spezialisiert ist auf direkte Konversation mit den Leuten. Also man muss die Fragen nicht irgendwie technisch in einem bestimmten Format eingeben oder so, sondern man fragt ihn halt so, wie man reden würde und es ist darauf trainiert, diese Fragen irgendwie zu verstehen. Vielleicht werden wir gleich noch sehen, dass es vielleicht nicht darauf trainiert ist, immer die korrektesten Antworten zu geben, sondern eigentlich ist es darauf trainiert, den Benutzer auf der anderen Seite ja möglichst zufriedenzustellen. Das kann dasselbe sein, das muss aber nicht dasselbe sein. Ja, aber darum soll es halt gehen. Man kann ihm natürlich beliebige Physikfragen stellen. Der Ganze spricht auch Deutsch, ja, spricht so ziemlich viele Sprachen. Er wird wahrscheinlich immer noch ein Tick besser im Englischen sein, schätze ich, weil da der größte Datensatz herkommt. Aber für Deutsch reicht es auch. Und wir haben einen deutschen Podcast, da haben wir es heute mal auf Deutsch versucht und soweit gelassen. Und ja, Jannis, hast du noch einführend was zu sagen? Irgendwelche Befürchtungen, dass ChatGPT unseren Podcast-Job übernimmt?
Ja, es muss ja noch jemanden geben, der es bedient. Also einen kleinen Job werden wir auf jeden Fall noch dabei haben. Und was man vielleicht noch sagen muss, es ist wirklich auch wichtig, dass man natürlich die Antworten überprüft und damit ein bisschen ja kritischem Denken rangeht. Ich glaube, wir haben gleich das erste Beispiel, wo man dran sieht, dass man sich nicht immer unbedingt da komplett drauf verlassen sollte, was da so als Antworten kommen.
Ja, Vielleicht noch zur Evaluation, ne? Also ChatGPT 3 ist ja gerade auf dem Markt. ChatGPT 4 ist bereits angekündigt, soll irgendwie fast einen Faktor 1000 größeren Trainingssatz haben, auf dem es dann sein Machine Learning quasi ja anwendet und die künstliche Intelligenz nachher trainiert. Das heißt, das wird wahrscheinlich nochmal deutlich größer werden, dann unter anderem mit komplett Wikipedia soll da mit drin sein und so. Also das wird wahrscheinlich deutlich, deutlich stärker werden. Und das ist wirklich erst der Anfang, dieses ChatGPT 3. Das ist nicht quasi das, worauf sich dann alles berufen wird in 5 Jahren oder so, sondern das geht natürlich weiterhin exponentiell nach oben. Da muss man sich nichts vormachen, dass das extrem mächtig werden wird. Und es ist halt nicht nur für diese ja normale Konversation gedacht, sondern, oder gedacht schon, aber mittlerweile hat es ihm zum Beispiel auch gelernt zu programmieren. Ja, da ist es ja auch relativ berühmt geworden, dass man ihm sagen kann, schreib mir mal in der und der Programmiersprache ein Programm, was das und das macht, und bupp, schreibt es einem das runter. Ja, sind auch noch Fehler drin, ja, ist kein professioneller Code, aber man kann dann mit ihm reden und darauf dann auf seine alten Fragen immer aufbauen. Das heißt, man kann ihm sagen, ja, an der Stelle hast du einen Fehler gemacht, verbesser das mal, und den Button hätte ich lieber in Rot, verbesser das mal. Und dann kann man, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, kann man quasi ohne Programmierkenntnisse und nur indem man das Programm selber ausprobiert und sagt, was einem nicht gefällt, kann man dann auch theoretisch irgendwas halbwegs Sinnvolles programmieren, zumindest wenn es jetzt nicht gerade sicherheitskritisch oder so sein soll am Ende.
Was natürlich auch wieder seine Vor- und seine Nachteile hat, ne? Einerseits macht es das einfacher für Laien, so kleine oder größere Programme zu schreiben und da irgendwie Erfolge zu erzielen, aber natürlich wird es auch wieder durch andere genutzt, dann Malware, also Viren zu erstellen, automatisiert, die dann halt relativ viel Schaden anrichten können, ohne dass man da tief Kenntnisse haben muss. Also ne, das ist immer dieses Typische, wenn man solche neuen Entwicklungen hat, das kann man natürlich sehr positiv nutzen, aber natürlich auch direkt sehr negativ.
Wie immer, ne? Und künstliche Intelligenz ist ja, wie gesagt, nichts Neues. Und gerade in dem Bereich, wo es Leute Schaden zufügen soll oder manipulieren soll, kennt man das ja von so Facebook-Bots und so, ne? Das wird ja schon lange benutzt, auch um große Wahlen zu beeinflussen, sage ich jetzt mal, besser als manipulieren und so. Und ja, das macht es jetzt halt in dem Fall mit einer öffentlichen Schnittstelle und nochmal mit ein bisschen größeren Trainingsdatensatz und mit konventioneller Sprache. Das zeichnet ChatGPT 3 relativ stark aus. Genau, wir haben aber mal so als Einstieg einfach mal gefragt, was ist denn eigentlich der Physikgeplänkel-Podcast? Mhm. Und vielleicht kann ich damit mal anfangen. ChatGPT sagt nämlich, der Physikgeplänkel-Podcast ist ein deutschsprachiger Podcast, der von 2 Physikern, Sebastian und Philipp, moderiert wird. Es geht dann noch weiter, der erklärt uns dann noch, worüber das ist, so über Physik und Astrophysik und so, das stimmt alles ganz gut.
Der Rest passt, ne?
Ja, aber dieser Einstieg, ich habe keine Ahnung, wer Sebastian und Philipp sind. Du bist, glaube ich, Janis und ich bin Dennis. Interessant.
Ja.
Ich habe dann mal weitergefragt, man kann ja nachfragen. Ich habe gefragt, aber heißen die Moderatoren des Physikgeplänkel-Podcasts, er hat uns Moderatoren genannt, deswegen habe ich dasselbe Wort benutzt, heißen die nicht Janis und Dennis? Und dann sagt ChatGPT, es tut mir leid, ich habe mich geirrt. Tatsächlich haben sie recht, die Moderatoren heißen Janis und Dennis. Ich bitte um Entschuldigung für die Verwechslung. Die beiden sind ebenfalls Physiker, ebenfalls wahrscheinlich genauso wie Sebastian und Philipp. Ich habe mal gegoogelt, ob es einen Podcast von Sebastian und Philipp über Physik gibt. Also gibt's nicht, soweit ich weiß. Könnt uns gerne korrigieren, soweit ich es gefunden habe. Dementsprechend keine Ahnung, wer Sebastian und Philipp sind. Schreibt das selber, und wir betreiben den Podcast seit 2016. Jetzt weiß ich ja selber, wie lange es uns gibt und wie viele Folgen wir draußen haben und so. Und uns gibt, soweit ich das weiß, seit November 2018. Nicht seit 2016. Also wieder eine Falschaussage von ChatGPT. Das kann ich natürlich mal wieder nachfragen. Ja? Daraufhin habe ich also geschrieben, gibt es den Podcast nicht erst seit 2018? Woraufhin ChatGPT schreibt, es tut mir leid, ich habe mich erneut geirrt. Der Podcast existiert tatsächlich erst seit 2018 und nicht seit 2016. Interessant. Also dann labert er wieder noch ein bisschen drumrum, und das ist dann auch so halbwegs richtig wieder.
Aber jetzt könnte man ja denken, er hätte sich korrigiert, weil er die Daten eigentlich hatte und dann nochmal richtig drauf zugegriffen hat. Aber jetzt haben wir auch nochmal getestet, ist das vielleicht einfach das, was man dem suggeriert, was er dann als richtige Antwort annimmt? Und dann haben wir nochmal nachgefragt, gibt es den Podcast nicht schon seit 2015? Und dann hat er natürlich wieder geantwortet, es tut mir leid, ich habe mich geirrt. Den Podcast gibt es schon seit 2015, was ja auch offensichtlich falsch ist. Also bei solchen Sachen sieht man, so Details und so einzelne Zahlen und auch Namen, das ist teilweise dann nicht korrekt. Das ist teilweise, ich weiß nicht, ob das dann beliebig ist oder ob das aus irgendwelchen anderen Daten zusammengesetzt wird. Aber da muss man eben so ein bisschen aufpassen.
Ja, genau. Also ich glaube, es ist halt Machine Learning. Das heißt, wahrscheinlich wird es halt das Beste sein, was er mit der aktuellen Training, mit dem aktuellen Trainingsstand raten kann. Das wird das sein, was dabei rauskommt. Das ist ja nie, das ist die Wahrheit, sondern es gibt ja eh im Internet auch widersprüchliche Aussagen zum selben Thema. Ja, es gibt ja auch Verschwörungstheoretiker, die Sachen posten und so weiter. Und es muss ja, die Maschine muss dann ja immer entscheiden oder die künstliche Intelligenz, was ist jetzt aufgrund aller Daten, die ich habe, die wahrscheinlichste Tatsache, der wahrscheinlichste Fakt, den ich da rauspurzeln lasse. Und manchmal wird er halt sicherer genagelt werden können und manchmal ist da ein größerer Fehlerbalken. Und bei einem kleinen deutschen Podcast, von dem so eine große englische künstliche Intelligenz wahrscheinlich eher wenig gehört hat, in seinem Trainingsdatensatz, da wird halt der Fehlerbalken relativ groß sein. Und er hielt es dann wahrscheinlich für am sinnvollsten, dass wir irgendwie seit 2016 existieren. Lustig ist jetzt nur, dass wenn wir ihn verbessern, dass er uns dann sagt, ach nee, dann habt natürlich ihr recht. Das heißt, das ist so ein bisschen wieder die Optimierung hin zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Mach es den Benutzern am besten recht. Also lass die mit einem guten Gefühl zurück, dann bewerten die am Ende auch gut, dass das Gefühl quasi gut war, mich benutzt zu haben, dann benutzen die mich wieder, dann vertrauen die mir mehr, weil ich eine klare Aussage gegeben habe und nicht einfach sage, das weiß ich nicht, das mögen die meisten vielleicht nicht so. Wahrscheinlich diese Korrektur dann auch zum Falschen hin letztendlich. Genau. Und was wir jetzt auch machen können, ist jetzt einfach mal ChatGPT füttern mit den Fragen von euch, unseren Hörern und Hörerinnen.
Mhm.
Dazu sei erstmal gesagt, ich glaube, das ist relativ ausführlich, wenn wir jetzt immer erstmal ChatGPTs Antwort vorlesen und dann so ein bisschen unsere Kommentare dazu geben. Das heißt, wir werden nicht ganz so viele Fragen heute schaffen. Und die uns haben viele tolle Fragen diesmal erreicht. Vielen, vielen Dank dafür. Die werden wir dann auf jeden Fall nicht vergessen und beim nächsten Mal weiter besprechen. Keine Angst. Und bitte schickt uns auch viel, viel mehr tolle Fragen, wie immer. Wir leben ja auch größtenteils davon. Wie immer an physikgeplänkel@gmail.com. Physikgeplänkel zusammengeschrieben, Geplänkel mit AE. Oder über unsere Social-Media-Kanäle bei Instagram und Facebook. Da könnt ihr uns auch Nachrichten senden. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit unserer kleinen quasi ChatGPT-Physik-Folge.
Beim nächsten Mal werden die Fragen natürlich auch wieder dann von uns beantwortet, ohne ChatGPT. Und dann können wir ein bisschen mehr machen und mehr unseren eigenen Senf dazugeben.
Ja, außer wir finden jetzt natürlich eine Möglichkeit, dass unsere Stimmen auch komplett imitiert werden können. Und dann würden wir euch eigentlich auch versprechen, dass es dann wieder wöchentlich kommt. Ne, das ist dann kein Problem.
Genau.
Dann bringen wir den Podcast wieder konsistent jede Woche raus.
Vielleicht klingen wir dann ein bisschen komischer von der Intonation, aber das liegt dann nicht daran, dass das automatisch eingesprochen ist.
Genau. So, wir fangen einfach mal an. Und zwar hat uns bei Instagram der Alex geschrieben. Vielen Dank dafür. Und er fragt, was haltet ihr eigentlich von der Theorie, dass es gar keine dunkle Materie gibt, sondern die sichtbare Materie in Wirklichkeit viel schwerer ist, als wir bisher vermutet haben? Diese Frage, wie gesagt, haben wir auch mal ChatGPT gestellt. Ja, ein bisschen umformuliert, aber so ungefähr. Und die Antwort, vielleicht können wir das abwechselnd so ein bisschen machen, aber ich kann ja das die erste Antwort hier mal übernehmen. Wir lesen jetzt erstmal wirklich so vor, ist relativ kurz. Wahrscheinlich einen Tick länger, als wir darauf antworten würden, aber relativ kurz. Und dann können wir es so ein bisschen anfangen zu bewerten. Und ich glaube aber, die meisten Antworten sind relativ gut.
Mhm.
Kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Also, ChatGPT sagt, die Theorie, dass es keine dunkle Materie gibt und dass die sichtbare Materie in Wirklichkeit viel schwerer ist als bisher angenommen, ist eine interessante Alternative zur gängigen Theorie der dunklen Materie. Diese Theorie wird auch als Modified Newtonian Dynamics oder MOND bezeichnet. Allerdings gibt es einige Argumente gegen diese Theorie. Zum einen gibt es viele Beobachtungen, die nur durch die Existenz von dunkler Materie erklärt werden können. Zum Beispiel die Bewegung von Galaxien in Galaxiehaufen und die Struktur des kosmischen Mikrowellenhintergrunds. Auch die Theorie der kosmischen Inflation kann nur durch die Existenz von dunkler Materie erklärt werden. Des Weiteren gibt es auch Beobachtungen, die gegen die Mondtheorie sprechen. Zum Beispiel ist Mond nicht in der Lage, die Verteilung von dunkler Materie in Galaxien zu erklären, die durch Gravitationslinsenmessungen beobachtet wurden. Insgesamt ist die Frage nach der Existenz von dunkler Materie immer noch offen und es gibt eine aktive Forschung, um das Rätsel der dunklen Materie zu lüften. Es ist wichtig, dass verschiedene Theorien und Ansätze erforscht und diskutiert werden, um unsere Verständnis des Universums zu erweitern.
Ja, das ist doch eine sehr schöne Antwort.
Ja, so allgemein auch sehr schön abschließend nochmal.
Genau. Und auch einigermaßen umfangreich. Vielleicht noch kurz zur Erklärung, diese Mondtheorie, diese Modified Newtonian Dynamics, das sagt nicht, dass die Masse von der Materie größer ist, sondern das sagt einfach nur, dass die Gravitationswirkung durch die Masse auf größeren Skalen anders ist, als wir es vom Newtonschen Gravitationsgesetz kennen. Also es ist dann so eine leicht andere Interpretation, was die Masse ist. Ne? Es ist nicht die Masse selber, sondern die Massenwirkung, die sich dann da verändert.
Genau, ansonsten fand ich die Antwort auch sehr gut. Man könnte jetzt ja nochmal nachfragen zur einen oder anderen Sache, die man nicht so richtig verstanden hat. Ne? Also klar, aber es kann durchaus sein, so wie du sagst, dass da sowas dran ist. Aber es listet ja auch schon so die Gegenargumente auf. Mhm. Na, was man so sieht, unter anderem mit Gravitationslinsen und bei Bewegung von Galaxien, auch gerade bei Verschmelzung von Galaxien und so weiter. Da sieht man auch klar diese Gravitationslinsenwirkung in Bereichen, wo es eben nicht leuchtet, wo also offensichtlich keine leuchtende Materie sitzt. Das heißt, da ist dann wirklich dunkle Materie offensichtlich, also zumindest welche, die für uns dunkel erscheint, die da wirkt und nicht einfach die sichtbare, die anders wirkt. Also es kann zum Beispiel sein, dass es beide Effekte gibt, ne? Dass es Mond gibt, dass es da irgendwie so ein auf großen Skalen irgendwie einen korrigierenden Term zur Newtonschen Dynamik gibt. Aber dass es trotzdem auch noch dunkle, also nicht elektromagnetische wechselwirkende Teilchen gibt, die man auch noch nicht gefunden hat. Das ist irgendwie eine Mischung von beiden. Das kann auch sein. Aber wenn man erstmal nur eins hätte, was alles erklären kann und nicht zwei verschiedene braucht, ne, dann nimmt man erstmal so schön normalerweise Ockhams Rasiermesser und sagt, okay, dann ist erstmal das Wahrscheinlichste, dass wir nur eins davon brauchen. Und das wäre dann wirklich die dunkle Materie. Denn Mond kann ja offensichtlich nicht alles erklären, zumindest in der aktuellen Form. Gut, vielen Dank dafür. Und die nächste Frage kommt von Kyla, auch per Instagram. Vielen Dank. Und ein bisschen zusammengefasst fragt Kyla, wie sind die Elektronen, Protonen und Neutronen aufgebaut und woraus bestehen eigentlich Quarks? Ja, würden wir wahrscheinlich ein bisschen trennen, die Antwort, und unterschiedlich sowohl über Elektronen reden, dann über Protonen und Neutronen reden und dann über Quarks reden. Ich glaube, das wäre so unsere Antwortsweise. Aber lass uns erstmal fragen, was ChatGPT dazu zu sagen hat. Janis, vielleicht kannst du mal ein bisschen lesen.
Genau. Also ChatGPT sagt dann, Elektronen, Protonen und Neutronen sind grundlegende Bausteine der Materie und gehören zu den sogenannten Elementarteilchen. Ein Elektron ist ein Elementarteilchen, das eine negative elektrische Ladung trägt und sich um den Atomkern bewegt. Es hat keinen bekannten Aufbau, sondern wird als punktförmiges Teilchen betrachtet. Ja, das klingt doch schon mal sehr gut. Jetzt geht er weiter. Ein Proton ist ein Elementarteilchen, das sich im Atomkern befindet und eine positive elektrische Ladung hat. Es besteht aus zwei Up-Quarks und einem Down-Quark, die durch die starke Wechselwirkung zusammengehalten werden. Ein Neutron ist ebenfalls ein Elementarteilchen, das sich im Atomkern befindet, jedoch keine elektrische Ladung hat. Es besteht aus einem Up-Quark und zwei Down-Quarks, die ebenfalls durch starke Wechselwirkung zusammengehalten werden. Auch das eine sehr schöne, einfache Erklärung. Und jetzt noch zu den Quarks selber. Quarks sind Elementarteilchen, aus denen Protonen und Neutronen aufgebaut sind. Es gibt 6 verschiedene Arten von Quarks, die nach ihren Eigenschaften in 2 Kategorien eingeteilt werden. Up, Charm und Top Quarks haben alle eine positive Ladung von 2/3 und Down, Strange und Bottom Quarks haben eine negative Ladung von 1/3. Quarks sind niemals als freie Teilchen zu beobachten, sondern immer in gebundenen Zuständen wie in Hadronen, wie Protonen und Neutronen. Leicht komische Satzkonstruktion, die hätte ich so nicht erwartet. Die genauen Eigenschaften von Elementarteilchen werden durch die Quantenfeldtheorie beschrieben und können durch Experimente und Beobachtungen in Teilchenbeschleunigern und Detektoren untersucht werden. Ja, das ist doch eine zufriedenstellende Antwort. Dann weiß man schon mal eine ganze Menge.
Genau. Na, also es nennt hier ja alles Elementarteilchen. Elektronen, Protonen, Neutronen und Quarks sind, schreibt er immer, sind ebenfalls Elementarteilchen. Ja, man kann jetzt drüber nachdenken, wenn Protonen und Neutronen ja aus Quarks bestehen, sind das dann nicht in Wirklichkeit zusammengesetzte Teilchen schon mal und keine Elementarteilchen? Und sind die Elementarteilchen dann quasi die Quarks, die ja offensichtlich zusammengesetzt dann Neutronen und Protonen werden? bin mir da nicht ganz sicher, was die Definition von Elementarteilchen ist. Wahrscheinlich waren es mal Elementarteilchen, bis man das wusste, auf jeden Fall. Und das ist dann einfach historisch geblieben.
Ich meine, Atome heißen ja auch immer noch Atome von unteilbar.
Ja, das stimmt. Das griechische unteilbar. Ansonsten, was können wir noch sagen? Das mit der Ladung war ja auch schon erklärt, ne? Zwei Drittel und ein Drittel, also Quarks haben komische Ladungen. Die kann man aber nie messen in der Realität. Ich meine, ChatGPT hat ja selber gesagt, die kommen irgendwie nur gebunden vor. Und zwar nicht irgendwie gebunden, sondern so gebunden, dass am Ende immer nur ganzzahlige Vielfache von Ladungen rauskommen. Ansonsten würde man hier wirklich eine halbe Elementarladung oder so messen können, aber die heißt dann zu Recht Elementarladung. Die Ladung zum Beispiel eines Elektrons oder eines Protons eben. Weil davon kannst du nur eine geben oder zwei oder drei oder vier oder beliebig andere zusammengesetzte. Oder wenn man will, dann auch negativ, wenn man halt zum Beispiel Elektronen betrachtet. Aber sie können eben nicht ein Drittel sein oder ein Halb sein oder so. Da Quarks das aber zumindest mathematisch rechnerisch haben, müssen die sich quasi so zusammensetzen und dann zum Beispiel eine Neutron oder so bilden, dass dann ja die Ladung im Endeffekt null ist. Ja, so sichert quasi Natur, dass man letztendlich immer nur ganzzahlige Ladungen hat und nicht diese ganz krumm. Gut, dann gehe ich mal zur nächsten Frage. Jetzt gehen wir mal in die E-Mails rein und da hat uns Thomas geschrieben. Vielen Dank auch dafür. Er schreibt, hallo Jannis und Dennis. Interessanterweise, Thomas, ich meine, ich weiß ja, wir haben Buchstaben-Erhaltungssätze. Deswegen hast du Jannis mit Doppel-N und mich dafür nur mit einem N geschrieben. Ja, Spaß beiseite, aber es sieht ganz lustig aus.
Das ist wie bei den Elementarteilchen.
Genau. Aber wir sehen jetzt ja gerade nach außen. Ja gut, wir sehen ganzzahlige Vielfache quasi von dem Buchstaben N an der Stelle. Er schreibt, und jetzt wird es ein bisschen technischer, ich habe eine Verständnislücke zu Wärmepumpen, da sie aktuell bevorzugt als Wärmequelle bzw. Klimaanlage eingesetzt werden. Wie kann es sein, dass man ein Verhältnis eingesetzte Energie, in dem Fall Strom, zu herausgeholter Energie, der Wärmeenergie, von 1 zu 4 bis 1 zu 6 herausholen kann, ohne den Energieerhaltungssatz zu verletzen? Ist das beim Kühlschrank wieder umgekehrt? Also, dass man dann sehr viel Energie einsetzen muss, um Kälte zu erzeugen? Ich hoffe, ihr hattet die Frage noch nicht. Wenn ja, schreibt mir bitte ja. Wir hatten die Frage, glaube ich, noch nicht, Hannes.
Ich glaube nicht, nee.
Wir haben noch nicht über Wärmepumpen geredet. Ich habe eine Wärmepumpe im Haus. Ist aktuell sehr, sehr sinnvoll bei diesen Strompreisen, diese Faktoren 1 zu 4 bis 1 zu 6 mitzunehmen, die man da offensichtlich gewinnt, von eingesetztem Strom zu rausgeholter Wärmeenergie quasi. Und ja, das klingt natürlich erstmal ein bisschen wie Hexerei. Das klingt erstmal, als würde es in der Tat diesen Energieerhaltungssatz verletzen. Ist es aber nicht. Aber bevor ich jetzt hier antworte, können natürlich einfach mal ChatGPT fragen. Und ich habe die Frage einfach mal so reingetippt, wie er sie hier gestellt hat im Prinzip und kann wie immer mal kurz vorlesen, was ChatGPT dazu sagt. Und zwar, die Funktionsweise von Wärmepumpen basiert auf dem Prinzip der Wärmekraftmaschine, bei der Wärmeenergie von einem kühleren Ort auf einen wärmeren Ort transportiert wird. Eine Wärmepumpe nutzt dazu einen geschlossenen Kreislauf aus einem Kältemittel, das durch Verdampfen und Kondensieren Wärme aufnimmt oder abgibt. Im Heizbetrieb entzieht die Wärmepumpe der Umgebung Wärmeenergie und gibt diese in höherer Temperatur an das zu heizende Gebäude ab. Im Kühlschrankbetrieb ist es genau umgekehrt. Die Wärmepumpe entzieht dem Kühlschrank inneren Raum Wärmeenergie und gibt sie an die Umgebung ab. Die Leistungszahl einer Wärmepumpe gibt das Verhältnis zwischen der abgegebenen Wärmeenergie und der zugeführten Antriebsenergie an. Eine Leistungszahl von 1 zu 4 bis 1 zu 6 bedeutet, dass für jede eingesetzte Energieeinheit, zum Beispiel Strom, 4 bis 6 Energieeinheiten an Wärmeenergie bereitgestellt werden. Ja, das ist ja so, wie Thomas das auch geschrieben hat. Ne? Also bisher eine gute Einleitung. Ich schätze, es war Thomas bisher auch alles bekannt. Aber hier ist nochmal für alle quasi kurz erklärt, was macht eigentlich eine Wärmepumpe. So, die Leistungszahl hängt dabei von verschiedenen Faktoren ab, wie der Temperaturdifferenz zwischen den Wärmequellen und Senken, der Betriebsweise der Wärmepumpe und der Effizienz der Komponenten. Ja, das ist so ein allgemein gehaltener Satz, ne? Natürlich hängt das wie immer von vielen Faktoren ab, sowas. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Energieerhaltung bei einer Wärmepumpe nicht verletzt wird, da die zugeführte elektrische Energie nur dazu dient, die Wärmeenergie von einem Ort zum anderen zu transportieren und nicht, um diese zu erzeugen. Die Wärmeenergie wird lediglich von einer Energieform in eine andere umgewandelt und die Energiebilanz bleibt erhalten. Im Vergleich dazu benötigt ein Kühlschrank tatsächlich eine beträchtliche Menge an Energie, um Kälte zu erzeugen. Ein Kühlschrank nutzt eine Wärmepumpe, um die Wärmeenergie aus dem Innenraum abzuführen, wodurch die Temperatur sinkt. Da die Umgebungstemperatur in der Regel höher als die Kühlschranktemperatur ist, ist der Wirkungsgrad jedoch niedriger als bei einer Heizungswärmepumpe. Daher muss mehr elektrische Energie eingesetzt werden, um die gleiche Menge an Wärmeenergie aus dem Innenraum des Kühlschranks zu entfernen. Also im Prinzip gibt er auf jeden Fall Thomas recht, ne, auch bei dem Kühlschrank, da braucht man offensichtlich deutlich mehr Energie. Und die Erklärung ist dann so zwischendrin in so einem kleinen Absatz versteckt. Ja, hätte ich fast als einzige Antwort, also hätten wir jetzt alleine das Ganze erklärt, hätte ich, glaube ich, nur, hätten wir nur diesen Absatz erklärt, eventuell.
Ja.
Ne, der Punkt ist ja der, dass hier gar nicht Wärmeenergie erzeugt wird aus dem Strom, sondern der Strom wird benutzt, um Wärmeenergie zu transportieren. So kann man das vielleicht sagen. Das heißt, wir nehmen jetzt Wärmeenergie zum Beispiel von draußen, machen es draußen ein ganz klein bisschen kälter und dafür transportieren wir die Wärme nach innen und machen sie im Haus dann, machen wir alles ein bisschen wärmer. Und dieser Transport, der kostet Energie und dafür brauchen wir Strom. Deswegen kriegt man aber so gute Ausbeuten hin, wenn man so will.
Genau, das andere, was man ja sonst sich vorstellen würde, ist, wenn man Strom benutzt zum Heizen, schickt man den Strom durch einen Widerstand. Dadurch wird Energie dissipiert und es wird Wärme erzeugt. Und dann kann man damit wärmen. Aber dadurch kriegt man natürlich keine solchen Wirkungsgrade hin. Sondern was man hier ja macht, ist, man treibt diesen Wärmetransport an, indem man Strom aufwendet. Und das ist so ein bisschen das kann man sich so vorstellen, wenn ich einen Wärmefluss habe von einem wärmeren ins kältere, also so einen natürlich stattfindenden Wärmefluss, dann geht ja ein Teil von dieser verfügbaren Energie in Entropie über. Das heißt, ich kann hinterher nicht mehr alles verwenden, so wie ich es vorher verwenden konnte. Und dieser Entropie-Teil, das ist quasi das, was man jetzt elektrisch wieder dazufügt, um eben diesen Wärmetransport in einer anderen Richtung zu treiben. Und dadurch kriegt man eben ja diesen Wirkungsgrad dann hin.
Gut, die nächste Frage kommt von Julian. Ich würde schon mal weitergehen. Auch vielen Dank dafür. Und er hat zwei Fragen. Er schreibt, wir haben uns ja viele Fragen gewünscht in der letzten Folge. Ja, haben wir. Und das machen wir auch genau dieses Mal wieder so. Also bitte schickt uns wieder viele Fragen. Das hat uns sehr gefallen. Und das, wir haben nichts gegen einen kontinuierlichen Fluss an solchen vielen schönen Fragen. Bitte her damit. Also vielen Dank. Und die erste Frage, sagt er, dreht sich um Skalarwellen. Er hat mal was darüber gehört und er hat verstanden, dass es sie vielleicht nicht gibt. Können wir mal erklären, was das eigentlich sein sollte und ob sie jetzt existieren oder warum sie nicht existieren? Er meint davon, irgendwas irgendwie in der Esoterik- oder Pseudowissenschaftsecke gehört zu haben. Das ist natürlich unser Spezialgebiet, Janis. Das wissen ja alle, die Pseudo- oder Esoterikwissenschaften. Oder auch die Verschwörungstheorien, was dann noch eine Stufe höher ist normalerweise. Bevor wir uns damit beschäftigen, was denn diese Skalarwellen sind, kann man ja mal ChatGPT fragen. Das ist ja unsere heutige Folge. Ich habe jetzt mal nicht nur einfach nach Skalarwellen gefragt, sondern ich war jetzt hier schon spezifischer, weil diese Skalarwellen aus der Esoterik-Ecke, die man so kennt, die wurden irgendwie vorgeschlagen von einem, ich glaube, hat er Doktortitel oder einen Professortitel? Ich glaube, einen Doktortitel.
Professor.
Ne? Sogar einen Professortitel. Professor Miles. Und dementsprechend werden diese Skalarwellen auch gerne die Miles-Skalarwellen genannt. Deswegen meine Frage an ChatGPT, was sind Miles-Skalarwellen? Und ich hoffe, diese Antwort ist aufschlussreich.
Ja, ChatGPT sagt dazu, Miles-Skalarwellen beziehen sich auf eine Theorie des deutschen Elektroingenieurs und Physikers Konstantin Meil, der behauptet, dass es elektromagnetische Skalarwellen gibt, die sich mit Überlichtgeschwindigkeit ausbreiten können und daher eine schnelle, drahtlose Datenübertragung ermöglichen. Also quasi eine Datenübertragung in die Vergangenheit. Weiter. Im Gegensatz zu den herkömmlichen elektromagnetischen Wellen, die sich als transversale Wellen ausbreiten und sowohl eine elektrische als auch eine magnetische Komponente haben, sind Skalarwellen longitudinale Wellen, die nur eine Komponente haben. Sie werden auch als Tesla-Wellen bezeichnet, da der berühmte Erfinder Nikola Tesla im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert über ähnliche Theorien über ähnliche Wellen entwickelte. Da weiß man immer schon, dass es gut ist.
Ja, Tesla muss vorkommen eigentlich. Ja, genau. Tesla muss ja vorkommen in solchen Beschreibungen, ansonsten genau, und dann fehlt uns da was.
Und dann kann man ja auch sagen, ja, und das wurde alles unterdrückt von irgendeiner Verschwörung, die haben das geheim gehalten und so, ne? Auf jeden Fall sagt ChatGPT weiter, Mile behauptet, dass Skalarwellen durch ein neuartiges Verfahren namens Längstwellenmodulation erzeugt werden können, das eine drahtlose Übertragung von Energie und Informationen mit extrem hoher Geschwindigkeit ermöglicht. Er hat auch behauptet, dass Skalarwellen eine Reihe von anderen Anwendungen haben können, wie zum Beispiel die Heilung von Krankheiten natürlich und die Entgiftung von Umweltverschmutzung.
Alles, alles können die.
Die Existenz und die Anwendung von Skalarwellen sind jedoch umstritten, schön gesagt, und werden von vielen Wissenschaftlern und Ingenieuren angezweifelt, da es keine experimentelle Bestätigung ihrer Existenz oder ihrer Fähigkeit zur drahtlosen Übertragung von Energie und Informationen gibt. Ja, also es ist...
Also wenn du mich fragst, braucht es da keine Bestätigung durch ein Experiment? Wenn irgendwer glaubt, dass Tesla mal darüber nachgedacht hat, ist das eigentlich Beweis genug. Die gibt es, die muss es geben. Ich glaube daran.
Genau.
Und die heilen auch gegen Krebserkrankungen, bestimmt.
Auf jeden
Fall.
Bin
ich mir sicher. Nee, also man sieht natürlich direkt, in welche Ecke das gesteckt wird. Ja, da hat ChatGPT relativ korrekt reagiert. Und Julian in der Nachricht hatte das ja schon vermutet.
Mhm.
Jetzt ist natürlich die Frage, was könnten denn Skalarwellen jetzt sein und warum gibt's die eigentlich nicht? Also man findet natürlich eine Seite von diesem Weil und auch oder Mile. Und so ein paar Beschreibungen dazu, wie er sich das vorstellt. Und wir könnten vielleicht auch noch uns darüber Gedanken machen, gibt's denn vielleicht sowas wie Skalarwellen? Ich meine, vielleicht nennen wir es nicht ganz so, aber es gibt ja diese Wörter, die haben ja. Diese Begriffe sind ja nicht ausgedacht, ne? Mal wieder, also man klaut ja immer gerne. Und Skalare selber gibt's ja. Skalare sind ja im einfachsten Fall erstmal nur einfach Zahlen, ne? Einfach ein Wert, ein eindimensionaler Wert. Ne? Also eine 5 ist jetzt ein Skalar. Kann
genau.
Auch erstmal noch eine Einheit haben, also irgendwie eine Amplitude, 5 Volt oder so, ist auch erstmal nur ein Skalar. Ne? Wenn man dann in mehr Dimensionen geht, wäre man zum Beispiel bei dem Vektor. Dann wäre man nicht mehr bei einem Skalar. Dann kann man das natürlich beliebig fortführen. So lernt man das vielleicht auch in der Schule, wenn man mal über Skalare was hört, dass man dann sagt, okay, dann gibt's Vektoren. In der nächsten Dimension werden es Matrizen und so weiter. Das wäre so die klassische Definition von Skalaren erstmal. Und jetzt würde Skalarwelle vielleicht etwas sein, was ein Feld beschreibt, das sich wellenartig ausbreitet, das aber nicht durch Vektoren beschrieben wird, wie zum Beispiel ein elektrisches Feld, was ja immer durch einen Vektor beschrieben wird, sondern was durch eine skalare Größe beschrieben wird, also die nicht gerichtet ist.
Zum Beispiel Druck, Temperatur, sowas könnte man sich als Skalarwellen vorstellen. Es wird nur nicht unter dem Namen benutzt. Meistens sagt man dann Longitudinalwellen oder Dichtewellen. Ne, wenn ich zum Beispiel Schall habe, das ist ja eine Dichtewelle, das ist eine Druckwelle. Das ist einfach, das hat eine skalare Größe an jedem Ort, die sich dann eben mit dieser Wellenausbreitung verändert periodisch. Aber man nennt es normalerweise nicht Skalarwelle. Man nennt auch die elektromagnetischen Wellen nicht Vektorwellen. Auch wenn das ja im Prinzip korrekt wäre, aber hat sich wahrscheinlich historisch nicht durchgesetzt. Und natürlich gibt's auch Wellen oder Phänomene, die sich mit höheren Ordnungen ausbreiten. Also Skalar ist ja quasi so ein Monopol, Vektor entspricht einem Dipol und man hat natürlich auch Quadrupolwellen, das sind zum Beispiel Gravitationswellen, ne, die haben dann eben eine etwas höhere Symmetrie und dementsprechend könnte man vermuten, dass es auch noch andere Sachen gibt. Aber das sind natürlich jetzt Beispiele, die nicht mit Elektromagnetismus zu tun haben für Skalarwellen, wenn man das so nennen will. Und die Idee von diesen Verschwörungs- oder diesen pseudowissenschaftlichen Ideen ist ja eben, dass es um Elektromagnetismus geht, wobei das natürlich jetzt auch im Vakuum betrachtet wird. Das heißt, in Materie, gerade mit den heutigen Möglichkeiten, Materie und so Vielteilchensysteme sehr gut zu verstehen und sehr gut zu manipulieren, kann man natürlich relativ viele komische Sachen machen, auch Stichwort Metamaterialien. Und da kann man sicher hinkriegen, dass man in so einem Material eine elektromagnetische Wellenausbreitung hinbekommt, die auch eine skalare Komponente hat oder so. Da ist ja extrem viel möglich, aber das ist nicht das, worum es hier geht.
Ja, wenn man relativ komplexe, komplizierte Wellen hat, dann kann man die quasi mathematisch untersuchen und kann dann gucken, wie groß ist denn der Anteil in der jeweiligen Ordnung. Also wie groß ist ein skalarer Anteil in der ersten Ordnung quasi, wie groß ist der Dipolanteil, Quadrupolanteil und so weiter. Und das insgesamt beschreibt das quasi so eine vollständige Basis, in der ich jede beliebige Welle dann mathematisch beschreiben kann. Und ja, wenn das beliebig komplex wird, in Metamaterial oder Plasma, finde ich bestimmt auch elektromagnetische Wellen, die einen skalaren Anteil haben. Und dann würde ich sagen, okay, wenn ich das jetzt isoliert betrachte, in dem und dem Bezugssystem oder wie auch immer, dann ist das da eine Skalarwelle. Das, die haben dann aber immer noch nicht Überlichtgeschwindigkeit und heilen auch immer noch nicht Krebs. So, das kommt vielleicht dann noch dazu, ne? Aber ja, also so viel vielleicht zum Thema Skalarwellen.
Wobei natürlich, wenn man jetzt Überlichtgeschwindigkeit zur Verfügung hat und damit in die Vergangenheit reisen kann, ist das ein sehr gutes Mittel gegen alle Krankheiten.
Das stimmt. Ja, da muss ich jetzt noch mal drüber nachdenken. Sollten wir ChatGPT auch mal zu befragen.
Heilung durch Zeitreise. Das könnt ihr dann demnächst über meine Website verkaufen. Jetzt mit einem Doktortitel kann man natürlich auch so ein bisschen, wenn ich kein Gewissen hätte, könnte ich damit jetzt Geld verdienen, indem ich mir solche Sachen ausdenke und die dann dementsprechend verkaufe.
Ja. Sehr gut. Oder auch nicht sehr gut. Nee. Genau. Wenn du irgendwann mal zu lange arbeitslos bist, ne, dann machst du irgendwann mal Geld, indem du sowas verkaufst. Genau. Aber bitte nicht an die Kranken, nur an die Reichen. Also bitte nicht noch die armen Kranken ausnehmen. Ja,
das ist immer so das wirklich Fiese dabei, dass solche Sachen, so Luxus-Esoterik und so Luxus-Pseudowissenschaft, das ist so das eine, ne, wenn Leute, die zu viel Geld haben, sich dann irgendwas gönnen, weil sie denken, ja, das hilft mir jetzt bei irgendwelchen, keine Ahnung, Wohlfühlgeschichten. Aber wenn das dann wirklich kranke Leute betrifft, gerade da, wo es dann eben auch vernünftige Medikation ankommt, die dann ersetzt wird durch sowas, das ist natürlich dann extrem gefährlich und wirklich nicht gut.
Ja, wir haben noch eine zweite Frage vom Julian und ich würde die noch so mit als letzte Frage nehmen, bevor wir dann zu der E-Mail einsteigen, die uns eigentlich inspiriert hat, diese Folge zu machen über ChatGPT. Und zwar fragt er noch, wenn ich einen Stab hätte, der eine Länge von zum Beispiel einem Lichtjahr hätte. Ganz, ganz schön langer Stab. Und wenn ich jetzt mit diesem Stab einen Knopf in einer Entfernung von einem Lichtjahr betätigen würde. Also ich drücke hier und ne, der ist ein Lichtjahr lang und da ist ein Knopf und ich will da drauf drücken. Wie lange würde es dauern, bis der Knopf betätigt wird? Der Knopf kann ja offensichtlich nicht sofort betätigt werden, aber gibt es eine Geschwindigkeit, mit der sich das Drücken ausbreitet? Zum Beispiel die Schall- oder die Lichtgeschwindigkeit. Na, erstmal hat er ja sehr gut selber gesehen. Ich meine, das ist erstmal so eine klassische Frage. Mhm. Ja klar, das ist irgendwie, muss sowas, das ist eine Kausalität, die muss mit der Lichtgeschwindigkeit als maximale Übertragungsgeschwindigkeit von Informationen muss die begrenzt sein. Schneller geht's nicht. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist es denn die Lichtgeschwindigkeit oder ist es vielleicht sogar was drunter? Ja, zum Beispiel Schallgeschwindigkeit als Option. Bevor ich da weiterrede, lass uns vielleicht erstmal ChatGPT fragen. So funktioniert ja die heutige Folge. Und zwar sagt ChatGPT auf diese Frage hin, in der klassischen Physik gibt es eine Ausbreitungsgeschwindigkeit, mit der sich mechanische Signale wie zum Beispiel Druckwellen oder Schwingungen in einem Medium wie einem Stab oder einem Seil ausbreiten.
Sogenannte Skalarwellen.
Diese Ausbreitungsgeschwindigkeit. Ja, genau. Mit Überlichtgeschwindigkeit. Ja. Nein, diese Ausbreitungsgeschwindigkeit hängt von den Eigenschaften des Materials ab und ist in der Regel langsamer als die Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Allerdings würde es mehr als ein Jahr dauern, bis das Signal, das durch Drücken des Knopfes erzeugt wird, das andere Ende des Stabes erreicht. Da die Lichtgeschwindigkeit die höchste Geschwindigkeit ist, mit der sich Informationen ausbreiten können, würde das Signal erst nach einem Jahr beim anderen Ende des Stabes ankommen. Vorausgesetzt, der Stab ist vollständig aus einem transparenten Material wie Glas oder Vakuum. Wenn der Stab jedoch aus einem Material besteht, der das Licht absorbiert oder reflektiert, würde das Signal gar nicht am anderen Ende ankommen.
Interessant. Ich glaube, da sind zwei Sachen zusammengekommen, ne?
Genau. ChatGPT macht hier was Komisches. Also die Aussagen für sich genommen sind alle richtig, würde ich sagen. Mhm. Aber erstmal hat er irgendwie identifiziert, ja, wir wollen da irgendwie drücken. Deswegen redet er irgendwie von Druckwellen oder Schallwellen in dem Medium und sagt, die sind langsamer als die Lichtgeschwindigkeit und hängen vom Material ab. Völlig richtig. Das wäre so unsere Antwort gewesen. Das kann übrigens ist meistens die Schallgeschwindigkeit oder sehr nah dran an der Schallgeschwindigkeit. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie man drückt oder was man quasi macht, um zu drücken. Ja, aber
mir ist gerade aufgefallen, dass ja die Schallgeschwindigkeit der Raumzeit die Lichtgeschwindigkeit ist.
Ja.
Wenn man das so betrachten möchte. Wenn man Gravitationswellen als die Schallwellen in der Raumzeit sieht, Ja. War gerade nur so eine Erkenntnis.
Also so kann man es betrachten. Das ist immer ein schönes Beispiel, dass da, woran man sieht, dass der Raum sehr starr ist, ne? Weil die Schallgeschwindigkeit der Raumzeit sehr hoch ist, nämlich die maximal mögliche, die Lichtgeschwindigkeit. Und je starrer ein Körper, desto höher ist ja die interne Schallgeschwindigkeit. Deswegen braucht es auch so viel Energie, um den Raum zu krümmen. Ne? Und zum Beispiel große schwarze Löcher, die sich bewegen, um auch nur so minimale Gravitationswellensignale auszusenden und so. Das ist immer schöne Beispiele, die dann in den Erklärungen nachher einfließen. Genau, zurück zu ChatGPT. Der hat jetzt im zweiten Teil, hat er auf einmal von einem Signal, nur noch von einem Signal und gar nicht mehr von einem Druck oder einer Druckwelle gesprochen, sondern nur von einem Signal, das vom Drücken des Knopfes erzeugt wird, den anderen Ende des Stabes erreichen soll. Also da haben wir auf einmal ein anderes Szenario. Irgendwie drücken wir auf unserer Seite den Knopf und senden damit ein Signal, offensichtlich ein Lichtsignal, weil er nachher davon redet, durch den Stab. Und das ist ja, und fragen uns dann, wie lange es dauert. Und dann sagt er, ja, wahrscheinlich, also wenn es quasi innerhalb des Stabes ein Vakuum gibt und wir eine perfekte Lichtwelle da reinschießen, dann dauert es genau ein Lichtjahr. Das ist so ungefähr seine Antwort. Und die Antwort stimmt natürlich auch, ja, und es würde ein bisschen länger dauern, wenn das jetzt gefüllt wäre, dieser Stab, weil ja dann die Lichtgeschwindigkeit im Material kleiner wäre. Aber die hat ja eigentlich gar nichts mit unserer ursprünglichen Frage zu tun.
Jetzt ist natürlich die Frage, was ist, wenn der Stab aus einem piezoelektrischen Material wäre? Drücke drauf, verforme es, dadurch entsteht eine Spannung. Diese Spannung breitet sich jetzt mit sehr hoher Geschwindigkeit aus und verformt dann auch wieder natürlich durch die Anwesenheit als Spannung das Material.
Soll ich die Frage mal stellen?
Nein, ich glaube, wir gehen weiter. Das ist so die Hausaufgabe.
Alles klar, okay. Aber ja, also die Antwort ist quasi der erste Teil, Julian, ne? Nur nochmal für dich zum Mitschreiben. Also es wäre eine Geschwindigkeit kleiner als die Lichtgeschwindigkeit, denn es muss sich jetzt hier das irgendwie ausbreiten. Das heißt, hier haben wir wieder so eine klassische Welle, so eine klassische Druckwelle, die dann je nachdem halt auch Schallwelle genannt wird, wenn man ein Ohr dran hält oder wenn man damit Luft bewegt, weil es halt eine Longitudinalwelle ist. Und ja, man drückt halt auf unserer Seite ein bisschen Moleküle zusammen. Die geben das dann weiter. Die drücken dann die Nachbarn zusammen, die drücken die nächsten Nachbarn zusammen und so weiter. Das wird sich, das wird alles ein bisschen dauern. Und man kann sich vorstellen, wenn das irgendwie eine Stimmgabel ist und ich auf der einen Seite draufhaue, dann würde das im Prinzip eine Schallgeschwindigkeit sein, die sich da jetzt schön ausbreitet innerhalb des Materials. Ja, wenn ich da jetzt nicht so schön ruckartig mit einem guten Material draufhaue, sondern wenn ich da irgendwie ein bisschen dumpfer, gedämpfter draufhaue oder eher so schiebe oder kratze oder so, dann mag da auch was bei rauskommen, was vielleicht einen Anteil hat, der mit Schallgeschwindigkeit sich ausbreitet, aber auch irgendwie noch andere Anteile, die sich mit anderen Geschwindigkeiten ausbreiten. Aber es wird was sein in der Größenordnung der Schallgeschwindigkeit und deutlich kleiner als die Lichtgeschwindigkeit. Ich glaube, darauf kann man sich einigen.
Genau.
Gut, wer hat uns denn zu dieser heutigen Folge animiert. Ich habe es jetzt schon öfter gesagt und jetzt habe ich die Folge auch offen und zwar war das der gute Reinhard. Der gute Reinhard hat uns nämlich schon vor einiger Zeit, vor ja, gut 2 Wochen würde ich sagen, also so spät dran sind wir gar nicht mit unseren Antworten hier, hat er uns eine Frage geschickt und hat gesagt, hey, ich habe eine lustige Sache hier gemacht und zwar habe ich selber mal ein Interview mit ChatGPT geführt, über Fragen, die ich teilweise nicht so richtig verstanden habe, wo ich ein bisschen mehr drüber wissen wollte. Und zwar ging es größtenteils über Schrödingers Katze und so ein paar Feinheiten dieses Experiments. Also nicht einfach nur die Beschreibung des Experiments, das kann man über Wikipedia erfahren, sondern ein paar Fragen, die er sich dazu auch gestellt hatte und wo er Antworten wirklich wollte. Und er sagt selber, hey, das wäre doch eine Idee für euch, ne, da mal drüber zu reden, was ist es eigentlich okay, was ChatGPT dazu sagt? Ist das ungefähr richtig? Oder würdet ihr es anders beschreiben? Und dieses Interview finde ich wirklich sehr interessant geschrieben von dir, Reinhard. Und das können wir wirklich jetzt so übernehmen, auch so, wie wir es gerade gemacht haben, quasi weiter. Bisschen sagen, was hat jetzt in dem Fall nicht wir, sondern Reinhard geschrieben und was hat ChatGPT darauf geantwortet? Wie denken wir darüber und vielleicht ein bisschen mehr erfahren über Schrödingers Katze und darüber, worüber Schrödingers Katze eigentlich geht. Denn Schrödingers Katze, wir haben ja sogar mal eine eigene Folge darüber gemacht, ist ja ein Gedankenexperiment, wo es so ein bisschen um die Quantenmechanik geht, um Verschränkung geht und um ja Messen geht, Messungen in der Quantenmechanik. Und was sind eigentlich Messungen und Zusammenbruch der Wellenfunktion bei der Messung, was ist das eigentlich genau? Darüber geht ja eigentlich Schrödingers Katze. Und das könnten wir einfach ChatGPT mal erklären lassen. Und dann auch ein bisschen mit diesen Feinheiten rumspielen, so wie Reinhard das dann gemacht hat. Johannes, wir können ja auch an manchen Stellen einfach ein bisschen zusammenfassen, wenn das ein bisschen uns zu lang vorkommt. Ich meine, ChatGPT quatscht ja auch immer gern ein bisschen rum. Ich würde sagen, damit wir wollen hier nicht zu viel einfach nur vorlesen. Ne? Ich meine, dafür ist unser Podcast ja nicht bekannt, sondern
nein, das ist nur Geplänkel, nicht Gelese.
Mehr dafür in unseren Input geben, genau. Und versuchen dann ein bisschen noch hier und da zusammenzufassen. Mhm. Okay, ich fange mal an. Und zwar sagt Rainer zu ChatGPT: ein erweitertes Gedankenexperiment zu Schrödingers Katze. In der Kiste befindet sich zusätzlich zur Katze ein Beobachter, der auf eine exakte Uhr sieht, wann die Katze eigentlich stirbt. Für den anderen Beobachter außerhalb der Kiste ist aufgrund der Verschränkung die Katze gleichzeitig tot und lebendig. Da jedoch der Beobachter genau protokolliert, wann der Tod eintritt, kann nach dem Öffnen der Kiste überprüft werden, welcher Zustand vor dem Öffnen wirklich galt. Wo liegt hier der Trugschluss? Und die Antwort von ChatGPT ist: in dem erweiterten Gedankenexperiment wird davon ausgegangen, dass der Beobachter innerhalb der Kiste die Todeszeit der Katze genau protokolliert und dass diese Information nach dem Öffnen der Kiste verfügbar ist, um den tatsächlichen Zustand der Katze vor dem Öffnen zu bestimmen. Also es hat die Frage schon mal verstanden, fasst sie nochmal zusammen am Anfang, finde ich gut. Dies ist jedoch ein Trugschluss, da die Quantenmechanik besagt, dass das Beobachten eines ein quantenphysikalisches System verändert und dass es keine Möglichkeit gibt, die Todeszeit der Katze vor dem Öffnen der Kiste zu bestimmen, ohne den quantenphysikalischen Zustand des Systems zu verändern. Ja, also erstmal gar nicht so viel gelabert, sondern relativ knappe Antwort. Ich finde fast zu knapp an der Stelle, aber korrekt. Das Experiment selber wird hier noch nicht noch mal groß erklärt. Ich glaube, das kennen auch alle unsere Hörer und Hörerinnen, denke ich. Die Katze mit irgendwas, was sie umbringt, das hängt je nachdem davon ab, irgendwie ein Radioisotop, was dann zufällig zerfällt, zum Beispiel mit einer Chance 50-50 über die Dauer des Experimentes, gekoppelt an irgendeine Giftdüse oder so, die Katze dann umbringt. Ja, und man sagt jetzt, okay, man macht die Box zu, das Ganze ist ein quantenmechanisch verschränkter Zustand und die Katze ist jetzt in einem sogenannten, so heißt es in Wirklichkeit, ne, Schrödingers Cat State, also es gibt wirklich diesen Schrödingers Katzenzustand, nämlich eine Chance von 50-50 von genau zwei Zuständen, dass der eine oder der andere erfüllt ist und es ist gar nicht entweder das eine oder das andere und wir wissen es nicht besser, sondern es ist wirklich eine Verschränkung davon. Und das Ganze entscheidet sich erst, wenn man hinguckt, wenn man danach die Kiste öffnet und beobachtet. Natürlich ein Gedankenexperiment, ne? Natürlich nichts, was man in Wirklichkeit machen könnte. Denn die Dekohärenz, haben wir öfter erklärt, ne, würde schon viel früher einsetzen. Zumindest nach heutigem Wissensstand kann man so Riesensysteme wie eine Katze und so weiter gar nicht in so einen verschränkten Zustand quasi bringen. Gut. Das nochmal dazu gesagt, weil ChatGPT das gar nicht mehr erklärt hat, das Ursprungsexperiment. Das, was jetzt aber gesagt wird, ne, wenn man da so einen Beobachter mit reinsetzt, der würde gar nichts bringen. Ja, entweder der wäre jetzt Mitteil des verschränkten Systems, dann würde der entweder was aufschreiben oder nichts aufschreiben und sich erst später entscheiden. Das sagt jetzt ChatGPT nicht, diese Option, ne? Sondern ChatGPT sagt, wenn man da einen Beobachter reinsetzt, dann bricht der in dem Fall schon die Kohärenz, das heißt, die Wellenfunktion zerfällt und zu dem Zeitpunkt würde sich das System dann schon entscheiden, quasi.
Ja, wobei, also das ist ja so ein bisschen schwammig formuliert am Ende. Deswegen hat Reinhard ja nochmal danach gefragt, um das ein bisschen zu klären. Hat er nämlich gefragt, was heißt das im konkreten Fall? A, der Beobachter innerhalb der Kiste ist ebenfalls mit der Katze und dem System, der Katze und dem System verschränkt und für den äußeren Beobachter der Zeitpunkt des Todes so lange nicht festgelegt, bis die Kiste geöffnet wird. Dann ist sowohl festgelegt, ob die Katze tot oder lebendig ist, als auch ihr Todeszeitpunkt auf der Uhr des inneren Beobachters. Oder B, der Beobachter innerhalb der Kiste stört das System durch die Beobachtung an sich, die Wellenfunktion bricht zusammen und die Katze ist nicht mehr Teil des quantenphysikalischen Systems. Stimmt nun A oder B oder gibt es noch eine andere Erklärung? Und dann sagt ChatGPT, A ist nicht korrekt, da die Verschränkung des Systems aus Katze und Beobachter innerhalb der Kiste bedeutet, dass der Zustand der Katze und der Beobachter miteinander verknüpft sind und dass es keine Möglichkeit gibt, den Zustand der Katze ohne Kenntnis des Zustands des Beobachters zu bestimmen. Der äußere Beobachter kann also nicht sicher sagen, ob die Katze tot oder lebendig ist, bevor die Kiste geöffnet wird. Und B ist korrekt, Nach der Quantenmechanik bricht die Wellenfunktion eines quantenphysikalischen Systems zusammen, wenn es beobachtet wird. Das bedeutet, dass der Zustand des Systems von einem unbestimmten Zustand in einen bestimmten Zustand übergeht, sobald es beobachtet wird. Im Fall der Schrödingerschen Katze bedeutet dies, dass die Katze entweder tot oder lebendig ist, sobald die Kiste geöffnet wird, und dass es keine Möglichkeit gibt, den quantenphysikalischen Zustand der Katze vor dem Öffnen der Kiste zu bestimmen. Es gibt also keine Möglichkeit, die Todeszeit vor dem Öffnen der Kiste zu bestimmen, der die Beobachtung selbst die Wellenfunktion bricht und somit die Katze in entweder einer toten oder einem lebendigen Zustand übergeht und man somit nicht mehr in den quantenphysikalischen Zustand zurückkehren kann. Das wird schon so ein bisschen schwierig, da genau zu folgen. Und es ist ja am Ende des Tages immer noch eine leicht ungeklärte Frage, aber man kennt ja Beispielsysteme, wo man ein Messgerät benutzt, um eine Messung durchzuführen, aber dieses Messgerät ist auch ein quantenmechanischer Zustand und durch die Messung kommt dann das Messgerät auch in einen Überlagerungszustand. Ja, also das Messgerät hat gemessen, die Katze ist lebendig, und das Messgerät hat gemessen, die Katze ist tot, und ich habe wieder einen verschränkten Zustand davon. Genau. Das heißt, wenn das System also vernünftig
könnte auch richtig sein.
Genau, wenn das System vernünftig designt ist, dass diese Kiste wirklich einen abgeschlossenen Quantenzustand enthält, dann wird der Beobachter innen drin auch Teil dieser Verschränkung, und wenn er die Katze beim Sterben beobachtet, dann ist das eben aus seiner Sicht so passiert, aber für einen äußeren Beobachter ist dann das immer noch ein Quantenzustand mit dem Beobachter als Teil davon.
Jetzt ist die Frage, du sagst gerade, für ihn ist das so passiert. Jetzt ist die Frage, heißt das nicht, er hat da schon irgendwie Informationen gewonnen? Das heißt, die Wellenfunktion ist da schon zusammengebrochen. Das heißt, die eigentliche Frage, die man sich jetzt stellen müsste, ist eigentlich, was ist eine Messung, die jetzt das Ganze zusammenbrechen lässt und was nicht? Und würde so ein Beobachter das schon erfüllen, wie ChatGPT ja sagt? Weil ChatGPT sagt ja, B ist richtig, das heißt, Der Beobachter würde das ganze System zum Kollaps bringen. Ja, und das ist jetzt die Frage, macht dieser Beobachter also schon so eine Messung, die diesen quantenmechanischen Zustand zerstört, oder macht er das noch nicht? Dementsprechend fragt auch Reinhard als nächstes, also eine sehr gute Frage, heißt Beobachten hier nicht einfach nur messen? Falls nicht, was heißt es sonst? Und ChatGPT sagt, in der Quantenmechanik ist das Beobachten eines Systems in der Regel mit dem Messen von Eigenschaften des Systems verbunden. Dies bedeutet, dass durch das Messen einer Eigenschaft des Systems, wie zum Beispiel die Position oder den Impuls eines Teilchens, der Zustand des Systems von einem unbestimmten Zustand in einen bestimmten Zustand übergeht. Es ist wichtig zu beachten, dass Beobachten in der Quantenmechanik nicht unbedingt dasselbe bedeutet wie Beobachten im Alltag. Eine Beobachtung im Alltag bezieht sich auf die Wahrnehmung eines Ereignisses durch unsere Sinne, während eine Beobachtung in der Quantenmechanik eine Messung bezieht, die den Zustand des Systems verändert. Daher sollte man beachten, dass das Beobachten eines quantenphysikalischen Systems nicht durch das Messen von Eigenschaften des Systems beinhaltet, nicht nur, sondern auch die Veränderung des Systems selbst, durch die die Wellenfunktion bricht und das quantenphysikalische Verhalten verloren geht.
Hier ist wieder eine ganz gute Erklärung davon, ne, dass dieses Beobachten und Messen in der Quantenmechanik immer wirklich eine Messung ist, die das System auch verändert. Aber zu dem Punkt davor und zu diesem Punkt mit den Messungen, es gibt ja Modelle der Quantenmechanik, die sagen, dass wenn eine Messung stattfindet, ist das ein absoluter Vorgang. Das heißt, jeder Beobachter würde damit übereinstimmen, dass diese Wellenfunktion sich jetzt verändert hat durch die Messung, dass sie ja kollabiert ist oder dass das System in einen Eigenzustand gegangen ist, und dass man wirklich das objektiv sagen kann. Und dann gibt es natürlich die andere Seite, die davon ausgeht, dass wenn ich eine Messung mache, aber ich den Messenden eben nicht messe, das ist ein bisschen kompliziert, ne? Aber das heißt, wenn der Messende trotzdem Teil des Quantenzustands dann wird, dann ist für einen äußeren Beobachter immer noch nicht entschieden, ob dieser Zustand jetzt in dem oder in dem definierten Zustand ist, sondern es ist immer noch eine Superposition. Das heißt, eine Messung, die einer ausführt, ist nicht gleichzeitig eine Messung für alle anderen.
Das kann man ja so weit treiben, dass es Theorien gibt, die sagen, das ganze Universum könnte eine quantenmechanische Wellenfunktion sein, die dann komplett verschränkt wäre in einem großen Überlagerungszustand, die aber nur für uns drinnen nicht so aussieht, weil wir drinnen können ja wieder unsere Messungen und so weiter machen. Und für uns wäre das natürlich nicht so, aber für irgendwie, ja, was auch immer außenstehend vom Universum wäre, das ist dann wieder ein bisschen komisch. Aber ne, es gibt diese Theorie mit, alles könnte miteinander verschränkt sein und so weiter. Oder vielleicht die Raumzeit baut sich sogar durch solche miteinander Verschränkungen erst auf und besteht daraus und so weiter. Das ist, gibt ganz viele wilde Theorien, können wir mal eine eigene Folge zu machen.
Genau, aber da gibt es auch ganz viele interessante Experimente, die versuchen, das rauszufinden, was denn jetzt möglicherweise ausgeschlossen werden kann oder was denn nah an der Realität dran ist.
Ja, aber diese Frage der Messung in der Quantenmechanik ist eine ganz, ganz große und aktuell diskutierte. Wie weit kann man das treiben? Und wie du schon gesagt hast, man kann Messgeräte selber auch nochmal verschränken. Das wurde schon gemacht und führt zu ganz lustigen Ergebnissen. Wenn gar nicht klar ist, quasi, oder wenn das Messgerät selber in der Überlagerung ist zwischen ich habe was gemessen, ich habe nichts gemessen oder ich habe A und ich habe B gemessen oder so, ne? Und entscheidet, man kann dann nachweisen, dass es sich quasi erst später wirklich entschieden hat und es nicht schon vorher wusste, was es gemessen hat. Also nachdem das Ereignis passiert ist, entscheidet es sich erst, wie das Ereignis gemessen wurde. Ganz, ganz komische
Genau, so Delayed-Choice-Experimente.
Genau, haben wir übrigens eine Folge zu gemacht.
Stimmt,
ne?
Stimmt.
Delayed-Choice-Experiment könnt ihr mal über Google oder so suchen. Findet ihr von uns eine Podcast-Folge zu. Gut, wie geht's weiter?
Jetzt kommt die Frage auf, worin unterscheidet sich Teil des Systems und Beeinflussung des Systems? Selbst wenn die Katze Teil des Systems ist, beeinflusst sie dieses Jahr. In einem Fall erfolgt die Verschränkung, im anderen Fall bricht die Wellenfunktion zusammen. Wodurch ergibt sich hier der Unterschied und wer entscheidet das? Na, das ist ja wieder dieses Thema, diese gleiche Frage. Ist das objektiv und welche Rolle hat der Beobachter hier? Und ChatGPT sagt dazu, in diesem Gedankenexperiment ist die Katze Teil des quantenphysikalischen Systems, offensichtlich, dass die Kiste und die Substanz, die das Gift enthält, umfasst. In diesem Sinne ist die Katze Teil des Systems und beeinflusst es aufgrund ihrer Wechselwirkungen mit den anderen Teilen des Systems. Der Unterschied zwischen der Verschränkung und dem Zusammenbruch der Wellenfunktion liegt in der Art und Weise, wie die Katze beeinflusst wird. Im Fall der Verschränkung wird die Katze durch Wechselwirkung mit dem Gift in einen unbestimmten Zustand gebracht, bei dem sie sowohl tot als auch lebendig sein kann. Dieser Zustand ist durch die Wellenfunktion beschrieben, also die die Wahrscheinlichkeiten für die verschiedenen Zustände der Katze enthält.
Jetzt beschreibt ChatGPT aber einfach nochmal das Ursprungsexperiment.
Ja, aber auch nicht, ne? So ganz korrekt, weil die Katze beeinflusst ja nicht, oder die wechselwirkt ja nicht, ja, mit dem Gift direkt. Ne? Das ist ja,
ja, ja, ist so ein bisschen, also das ist das Problem, was man hier bei diesem allgemeinen, beim Schrödingers, bei diesem Gedankenexperiment hat, ist, dass es eben nur ein Gedankenexperiment sein soll. Und eigentlich, genau, wäre dieses Experiment natürlich wirklich mit Quantenteilchen und nicht mit einer Katze. Ne? Da kommt es bestimmt schon viel früher zu einer Messung, wenn man so will, oder zu einer Beobachtung im quantenmechanischen Sinne, sondern eigentlich wäre es natürlich mit irgendwie zwei verschränkten Teilchen und da, die können halt dann quasi tot oder lebendig oder halt in zwei Zuständen gleichzeitig sein, ohne Frage. Das jetzt aufzuziehen mit einer Katze und so weiter, das ist dann halt schon, ja, nur damit man es halt versteht, wenn man auch nichts von Quantenteilchen gehört hat, quasi. Und da wird es dann halt ein bisschen, ja, kompliziert, wenn man sagt, wie beeinflusst jetzt die Katze eigentlich dann das Gift oder so. Das,
ja,
ist dann,
genau.
Das führt zu weit. So weit ist das
Genau, man darf ja nicht zu viel reininterpretieren in solche Details. Hier geht es dann auf jeden Fall noch weiter. Im Fall des Zusammenbruchs der Wellenfunktion wird die Katze durch die Beobachtung des inneren Beobachters beeinflusst, wodurch die Wellenfunktion zusammenbricht und der Zustand der Katze von einem unbestimmten Zustand in einen bestimmten Zustand übergeht. Und das ist auch so ein bisschen, ja, da wird es dann schwierig mit diesen einzelnen Formulierungen, das ist dann nicht mehr so ganz genau.
Ja, vor allen Dingen, was macht den inneren Beobachter eigentlich zu einem Beobachter und die Katze nicht, ist natürlich auch noch eine, ja, Frage, die man sich hier stellen, genau, kann. Ne? Also, was hat der innere Beobachter irgendwie mehr evolutionsmäßig geschafft, was die Katze jetzt nicht hat? Jetzt könnte man sagen, er hat einen Zettel und einen Stift dabei. Ja gut, aber die Katze selber kann ja auch tot oder lebendig sein. Das ist ja, ja auch irgendwie ein Zustand am Körper, den man sieht. Genauso wie ein Zettel, wo man dann was, entweder was draufschreibt oder nichts draufschreibt. Ne? Also wenn ich das einfach nur weiterdenke, frage ich mich, wo ist jetzt eigentlich der Unterschied? Muss ich irgendeine gewisse Wahrnehmungsstufe erreicht haben, damit ich das jetzt hier zum, damit ich so eine Messung durchführen kann oder nicht? Das ist natürlich Unsinn. Das hat ja ChatGPT auch vorher schon gesagt, dass Messen in der Quantenmechanik eigentlich was anderes ist. Und es hängt eher damit zusammen, dringt diese Information zu diesem Zeitpunkt schon an die Außenwelt oder noch nicht? Das wäre diese Dekohärenz, ne? Also gibt es jetzt irgendeine Möglichkeit, dass diese Information diesem System quasi entkommen kann, sodass man im Nachhinein sagen kann, das war wirklich so oder so? Das würde dann auf jeden Fall eine Messung sein, die zu diesem Zeitpunkt dann, sobald das der Fall wäre, dass diese Information nach draußen gelangt, zum Zusammenbruch führt und zu einer Festlegung, ist die Katze jetzt tot oder lebendig.
Genau. ChatGPT sagt dann nochmal so allgemeine Sachen wieder über die Messung und ja, die Verschränkung und Zusammenbruch der Wellenfunktion. Dann wird es aber nochmal interessant. Dann fragt Reinhard nämlich nochmal nach, ist der Zusammenbruch der Wellenfunktion absolut und für alle Beobachter einheitlich und somit unabhängig vom Beobachter oder relativ abhängig vom jeweiligen Beobachter? Und das ist ja genau die Frage, was wir eben schon mal so angedeutet haben. Und da sagt ChatGPT, ich fasse das jetzt mal ein bisschen zusammen, dass dieser Prozess absolut ist und unabhängig vom Beobachter. Und das ist ja, wie gesagt, diese eine Art von Theorien, die es gibt. Aber dann sagt es zum Glück auch noch, es gibt jedoch Debatten darüber, ob der Zusammenbruch der Wellenfunktion tatsächlich ein realer Prozess ist oder ob er lediglich eine Vereinfachung der Beschreibung des Systems darstellt. Einige Interpretationen der Quantenmechanik betrachten ihn als Ergebnis von Wechselwirkungen mit der Umwelt oder als eine Art von Prozess der Auswahl durch den Beobachter. Ne?
Ja.
Da hat man so ein bisschen, ja, das ist dann nicht mehr ganz so exakt.
Genau, und es ist ja so, dass es dann auch verschiedene Interpretationen der Quantenmechanik gibt, ne, und wo man schon sieht, es gibt zum Beispiel ja noch diese Viele-Welten-Theorie, wo man sagt, es legt sich nie fest, sondern es gibt dann immer einfach beide Welten. In der einen ist die Katze lebendig, in der anderen tot, und beide existieren danach für sich weiter, ohne dass sie sich kausal danach noch beeinflussen können. So ganz viele Multiversen kommt dann da auch noch daher und mit rein und so. Also da gibt's dann verschiedene Theorien. Wichtig ist, das sind alles nur Interpretationstheorien. Also das ist im Prinzip Philosophie, die man da betreibt. Und die Physik guckt sich ja die Mathematik oder die mathematischen Modelle an, wie sie die Wirklichkeit beschreibt. Und das ist die Quantenmechanik, und die ist klar in der Sache. Das heißt, die sagt perfekt die Messungen voraus, die man nachher macht, und ob es dann welche Wahrscheinlichkeit man hat und was verschränkt sein kann etc. Das wird alles korrekt vorausgesagt. Und die Frage ist, was passiert da wirklich? Das ist dann wieder eher eine philosophische Frage.
Ja, aber die Quantenmechanik sagt natürlich nicht genau, wann Systeme zum Beispiel sich klassisch verhalten. Das ist immer noch dieser Grenzbereich.
Das ist diese Dekohärenzfrage und dass dieser,
genau.
Dieser Übergang.
Und dieser definitive Kollaps und.
Ja.
Genau. Und zum Schluss sagt auf jeden Fall ChatGPT auch nochmal was in so ganz grob die Richtung. Da gab es nämlich dann nochmal die Frage von Reinhard: Gibt es reale Experimente, die dem Gedankenexperiment der Schrödinger Katze vom Konzept her nahe kommen? Wie sieht so ein Experiment in der Realität aus? Und wir haben das ja eben schon erwähnt, und ChatGPT erwähnt genau die gleichen Sachen. Es gibt diese Schrödinger Katzenzustände oder Schrödinger Cat States, wo man, hier spricht ChatGPT von Photonen oder Atomen und dann nochmal einen weiteren Abschnitt von Ionen, also wo man Teilchen nimmt, die man sehr gut im Labor kontrollieren kann, deren Zustände man manipulieren und messen kann. Und dann kann man eben solche Zustände erzeugen, wo das Vorhandensein von einer Eigenschaft und das Nichtvorhandensein von einer Eigenschaft miteinander verschränkt ist. Und dann kann ich genau durch Messungen diesen Prozess simulieren, wie das in diesem Schrödinger Katzenexperiment als Gedankenexperiment gemacht wurde.
Genau, damit wird das ja auch dann exakt bestätigt, was die Quantenmechanik nachher erstmal voraussagt, ne? Da kommt ja überhaupt das mit Verschränkung und so weiter her. Und wir haben ja viele, viele Folgen darüber gemacht, über Quantenverschränkung, Quantenteleportation, alles, was damit zu tun hat. Könnt ihr gerne alle nachhören, wenn ihr mehr darüber wissen wollt und sie bisher noch nicht gehört habt. Vielleicht haben wir diese Frage vom Reinhard jetzt ausführlich genug besprochen. Und wir sollten uns nochmal auf so ein Fazit einlassen zu ChatGPT. Wie fanden wir denn die Antworten jetzt? Kann ChatGPT uns schon komplett ersetzen? Ist jetzt hier vielleicht eine schöne Frage. Also nicht uns als Wissenschaftler, sondern uns als quasi Vermittler von Wissen aus den Wissenschaften, so halbwegs populärwissenschaftlich. Und jetzt müsst ihr jetzt erstmal auch beurteilen, was fandet ihr jetzt für die Erklärung, was fandet ihr hilfreicher? Das Vorgelesene von ChatGPT oder unsere Erklärung, die dann so noch danach kam? Ne? Und also ich hoffe, dass wir immer noch einiges dazu beitragen können, das Ganze ein bisschen verständlicher zu machen, als das, was ChatGPT da immer in sehr relativ langen Texten dann wirklich schreibt.
Ich glaube, der Vorteil bei uns ist ja, dass wir noch so ein bisschen bestimmtes Detailwissen und Hintergrundwissen mit einstreuen können, wo wir wissen, das macht es vielleicht noch ein bisschen klarer oder das ist vielleicht noch ganz interessant, das dazu zu wissen. Und dass wir teilweise nicht so dieses allgemeine Vorweggerede so in dem Ausmaß machen, wie das ChatGPT manchmal macht. Und natürlich ist noch ein wichtiger Teil, dass man eben, wie wir eben gesehen haben, einschätzen kann, ist das jetzt korrekt oder macht ChatGPT an der Stelle ein bisschen Unsinn? Also die meisten Sachen waren ja relativ gut, die meisten Antworten, aber manchmal wird's halt so ein bisschen, ja, schwammig, undurchsichtig, manchmal sogar ein bisschen falsch. Das heißt, da muss man auch immer noch so ein bisschen aufpassen.
Ja, und wenn man jetzt es forcieren würde und wahrscheinlich fragt, aber hey, ist Schrödingers Katze nicht eigentlich nach Hindenburg benannt? Ich glaube, so schlimm ist ChatGPT nicht. Dann würde es wahrscheinlich nicht dir recht geben und sagen, ja, du hast recht, ich habe mich geirrt. Aber wir haben das ja in unserem Beispiel, ne, ohne uns jetzt mit Schrödinger oder Hindenburg gleichzusetzen, aber in unserem Beispiel gesehen, dass es das auch gerne mal tut. Und wahrscheinlich ist es auch so, zumindest in sehr spezifischen Details, wenn man da dann noch mal tiefer reinbohren würde und nachfragen würde, dass dann da wahrscheinlich auch vermehrt falsche Antworten kommen. Genau, und das ist natürlich größtenteils hier so eine Art Wikipedia-Texte sind, die dann vorgetragen werden, wo natürlich dann erstmal keine Fehler drin sind, ne, sondern die dann erstmal, ja, die kommen so zahlreich im Internet vor und die werden dann einfach hier nur so wiedergegeben und die stimmen dann natürlich. Aber wahrscheinlich ist es so, je spezifischer man wird, desto mehr kommt dann da auch Fehler rein. Das hängt natürlich auch dann wieder davon ab, wie spezifisch waren eigentlich die Trainingsdaten genau in diesem Bereich von ChatGPT. Wird das deutlich besser, wenn die Trainingsdatenmenge deutlich größer wird, wenn es dann vielleicht sogar auch konstanten Zugriff auf das Internet gibt, den ChatGPT machen kann, was aktuell ja auch nicht möglich ist in der freien Version. Das wird das wahrscheinlich alles deutlich stärker und nochmal besser machen, auch in diesen ja lokalen Bereichen oder sehr spezifischen Bereichen wie irgend so ein kleiner deutscher Podcast oder irgendwo eine Frage, die sehr tief in irgendein physikalischen Teilgebiet reingeht oder so, wo man eigentlich schon Paper lesen müsste und nicht einfach Wikipedia fragen kann, ne? Wahrscheinlich dauert es noch, bis es dann auch, dass es da dann auch genug quasi Input hat und gelernt hat, aber ich denke insgesamt, noch müssen wir uns keine Sorgen machen, gerade was Podcast angeht. Ich meine, ich glaube, ChatGPT hat da keinen einzigen Witz bei reingebracht. Das ist ja völlig unmöglich. was die Wissensvermittlung insgesamt angeht, ist das schon sehr hilfreich. Gerade wenn man so Sachen irgendwo bei Wikipedia mal liest und dann aber noch ein paar Fragen dazu hat, die man nicht direkt aufgelöst findet, kann man vielleicht das sogar nutzen, um mal nachzufragen. Ja, kann man sich komplett sicher sein, dass es dann stimmt? Nein, aber das kann man ja dann nochmal überprüfen. Man hat dann zumindest ein Indiz, wo man vielleicht auch weiterforschen kann.
Ja.
Ja, okay. Das kann doch ein schönes Fazit sein von uns, ein schönes Ende dieser Folge, Janis. Nächstes Mal, wie gesagt, ne, kommt dann wieder was nur von uns und nicht vorgelesen von ChatGPT. Und da werden wir auch die restlichen Hörer fragen, plus die noch kommen, oder zumindest viele davon, je nachdem, wie umfangreich es dann wird, beantworten und mit einem weiteren spannenden Thema hoffentlich kommen, was uns jetzt selber noch nicht bekannt ist, Janis. Da müssen wir nochmal drüber reden.
Ja, das
klärt sich dann. Wenn ihr auch Themenvorschläge habt, dann auch bitte an uns senden. Wir haben auch eine schöne Liste mit potenziellen Themenvorschlägen, auf die wir gerne neue Sachen setzen wollen, die uns Spaß machen. Und es kann ja sehr schnell gehen, ne? Das ist 2 Wochen her, die E-Mail, und bupp, dann haben wir eine Podcast-Folge drüber. Also, so kann es laufen, gerade wenn wir dann Lust zu sowas hatten, und das hat uns wirklich Spaß gemacht. Also, vielen, vielen Dank, Reinhard, für diese ganze Folgenidee eigentlich, weil die ganze Folge basiert jetzt ja darauf. Wir hoffen, dir hat's gefallen und allen anderen auch. Und dann hoffen wir, ihr habt schöne 2 Wochen und wir hören uns dann wie alle hoffentlich zusammen wieder. Lasst es euch gut gehen. Ciao.
Bis zum nächsten Mal.